Ja, kommen wir heute Abend zu dem Prophetenbuch Jeremia. Das hat insgesamt 52 Kapitel, das ist also ein großes Werk, ein dickes Werk. Da muss man sich also schon ein bisschen hineinknien und sich mit beschäftigen. Aber wisst ihr, wenn Gott das einem aufs Herz legt, wenn Gott diese Sehnsucht schenkt, heute Morgen hörten wir in einem Zeugnis etwas von einer Sehnsucht, wenn diese Sehnsucht in uns drin ist oder wenn vielmehr Gott selber diese Sehnsucht in uns hineinlegt und uns einfach ja öffnet für sein Wort, dann ist das überhaupt keine Sache, dann ist es keine Schwierigkeit, dann ist es keine Belastung, diese 52 Kapitel zu lesen, sondern dann merkt man, hier redet der lebendige Gott. Und er hat nicht nur damals geredet zu dem Propheten Jeremia, sondern er redet auch heute zu mir ganz persönlich durch dieses Wort. Es ist und bleibt immer aktuell. Natürlich von der Zeitgeschichte her ist es ganz gut, vorher die Königebücher gelesen zu haben, vor allen Dingen das zweite Königebuch. Das ist dann eine ganz große Hilfe, wenn man dann in das Prophetenbuch Jeremia einsteigt, dass man vorher das zweite Königebuch liest. Denn die Könige zum Beispiel, die hier in Jeremia erwähnt werden, die kommen eben alle im zweiten Königebuch vor. Und dort wird ausführlicher über das Leben der Könige Israels berichtet. Also unsere Bibelschüler damals auch, die haben erst die Königebücher gelesen und dann nachher sind wir erst bei den Propheten eingestiegen. Heute Abend das Thema Jeremia und die Zeitenwende. Jeremia hat eine Zeitenwende miterlebt, ein Jahrhundertwechsel, nämlich von 601 auf 600 auf 599 vor Christus. Da hat er gelebt. Jesaja hat um 700 vor Christus gelebt. Jeremia 100 Jahre später, 600 vor Christus. Das kann man sich also gut merken. Übrigens eben ein Zeitgenosse von Daniel und Hesekiel. Die haben auch um diese Zeit gelebt. Aber die waren ja dann nachher in der Gefangenschaft, haben dort hauptsächlich prophezeit oder praktisch nur in der Gefangenschaft. Jeremia, der ist zurückgeblieben, der hat in Juda, in dem Südreich, prophezeit. Jeremia fing schon 627 vor Christus an zu verkündigen. Also da wurde er schon berufen als Prophet. Darüber hören wir morgen mehr über das persönliche Leben des Propheten Jeremia. Das ist morgen Abend das Thema. Denn über keinen Propheten im Alten Testament wissen wir so viel Persönliches, der uns auch sogar an seine Gedankenwelt, an seine innersten Überlegungen Anteil nehmen lässt, wie das bei Jeremia der Fall ist. Letztens habe ich bei den Sintis, also bei den Zigeunern, über Jesaja gesprochen. Und von Jesaja wissen wir fast gar nichts Persönliches. Aber Jeremia, das füllt sogar einen ganzen Abend. Das ist also morgen Abend dran. Jeremia 627 bereits als Prophet berufen. Er lebt dann 5 Jahre später, 622 vor Christus, die Erweckung unter dem König Josia mit. Das erlebt Jeremia mit. Vielleicht war der sogar in irgendeiner Weise beteiligt an dieser Erweckung unter diesem König Josia, der ja das Gesetzbuch Mose doch gefunden hat. Und als er es hörte, dieses Wort, und merkte, das sind Worte Gottes, da hat er ja Buße getan und hat auch eine Buße unter dem Volk ausgerufen, dieser König Josia, und hat das Passafest wieder eingeführt und so weiter. Das alles hat Jeremia miterlebt. Aber Jeremia erlebt dann auch den Abfall wieder mit von dem Volk Israel, also von dem Volk Juda, den Abfall von Gott. Und er erlebt sogar mit, wie nachher das Gericht Gottes über Juda und über Jerusalem kommt. Dieses Gericht hat er selber angekündigt. Das war unter anderem sein Auftrag. Jeremia hat für Israel prophezeit, für die Völker dieser Welt. Er hat das Heil in Christus voraus prophezeit, aber eben auch das Gericht über Israel, das dann 586 vor Christus eingetroffen ist, als die Babylonier Jerusalem eroberten, in Schutt und Asche legten, die Häuser abbrachen, die Mauern Jerusalems abbrachen und wie sie sogar den Tempel zerstörten und anzündeten. Ja, der Tempel, der ja das Heiligtum Israels gewesen ist, der Ort, wo Gott sich offenbart, wo Gott sich mitteilt, da, wo sie Gottesdienst betrieben haben. Damals war das noch durch die Opfer und durch die Priester, aber das waren ja auch so eine Art Gottesdienste. Man hat ja auch den Herrn gelobt und gepriesen mit den Psalmen in Jerusalem, im Tempel und vor dem Tempel. Ja, das war das Herzzentrum, das geistliche Leben Israels. Das wurde weggenommen und das tut schon ganz schön weh. Da hat Gott sie ja im innersten Mark und Bein getroffen. Und Gott hat das ungern getan. Aber er musste das tun, weil Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist und ein heiliger Gott ist, der Sünde nicht dulden kann. Und weil das Volk Juda nicht hören wollte und nicht umkehrte, kam das Gericht Gottes. Und jetzt geschah etwas ganz Entscheidendes. Etwas, was es so noch nie vorher gegeben hat. Ein Wechsel, ja, was vielleicht sogar Konsequenzen hatte für die ganze Weltgeschichte. Denn Gottes Gegenwart war in Jerusalem gegenwärtig durch diese Shechinah, so nennen es die Juden. Das ist die Herrlichkeitswolke, wovon wir in den Mosebüchern lesen, wovon wir während der Wüstenwanderung hören, als das Volk in der Wüste war. Da war die Herrlichkeitswolke über der Stiftshütte. Das sollte einfach ein äußeres Zeichen sein. Gott ist da. Gott ist hier. Das war die Herrlichkeitswolke. Die hat Israel ja immer wieder erlebt. Und diese Herrlichkeitswolke kam auch nach dem Neubau, nach der Fertigstellung des ersten Tempels durch König Salomo. Da hat das Volk das selber miterlebt, wie die Herrlichkeitswolke vom Himmel herabkam und sich im Tempel niederließ, in dem Allerheiligsten zwischen den Cherubim auf der Bundeslade. Deshalb durfte auch kein Mensch da hinein, weil da war Gott gegenwärtig, der heilige Gott. Darum durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein und nicht ohne Blut. Er musste selber erst sich reinigen, um dann in die Gegenwart Gottes zu treten. Was ja praktisch nachher Jesus für uns getan hat und gemacht hat. Das lesen wir alles im Hebräerbrief, dass Jesus unser Hohepriester ist, der für uns stellvertretend zu Gott gegangen ist, in das Allerheiligste und den Vorhang zerrissen hat, damit wir freien Zugang zu Gott, dem lebendigen Gott haben. Ja, aber eben 586 vor Christus, als die Babylonier den Tempel zerstörten, kurz vor der Zerstörung des Tempels, da erhebt sich diese Shechinah, diese Lichtherrlichkeit Gottes von der Bundeslade aus dem Tempel und verschwindet. Das muss Jeremia miterleben. Das hat der Prophet Hesekiel alles gesehen in den Visionen, damals in der babylonischen Gefangenschaft. Und der hat uns das mitgeteilt, der hat das aufgeschrieben. Die Lichtherrlichkeit Gottes verlässt Jerusalem, verlässt die Welt. Und sie kommt auch nicht wieder zurück. Auch nicht in den zweiten Tempel hinein, der später von Zerubabel gebaut worden ist. Die Shechinah, diese Lichtherrlichkeit Gottes, ist nicht wieder zurückgekommen. Ich möchte heute Abend ein paar Verse aus dem zweiten Kapitel des Jeremia-Buches lesen. Und da möchte ich jetzt Kapitel 2, Vers 11 vorlesen, wovon der Herrlichkeit die Rede ist. Und da heißt es, da stellt Gott die Frage an Israel, ob die Heiden ihre Götter wechseln. Diese Frage stellt Gott dem Volk Israel. Hört mal, die Heiden, die wechseln doch ihre Götter nicht. Aber ihr tut es, die ihr den lebendigen Gott doch habt. Aber ihr habt den lebendigen Gott verlassen und habt euch eigene Götter gemacht. Ob die Heiden ihre Götter wechseln, die doch keine Götter sind, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Also hier geht Gott praktisch auf diese Herrlichkeitswolke ein. Er sagt, ihr hattet die Herrlichkeitswolke, ihr habt die eingetauscht gegen Götter, wo ihr doch mich hattet, den lebendigen Gott, wo ihr meine Herrlichkeit hattet und wo ich bei euch war. Ihr habt selber diese Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen. Ja, und es wird finster, sehr finster in Israel, weil die Herrlichkeit Gottes Israel verlassen hat. Deshalb heißt es ja auch im Propheten Jesaja, es ist dunkel, es ist finster in Galiläa und in Judäa. Jesaja Kapitel 8 und Kapitel 9, diese Verse, die auch immer wieder zu Weihnachten zitiert werden, die auch in Matthäus 4 zitiert werden. Es ist dunkel, aber es soll nicht dunkel bleiben. Es ist dunkel. Ja, warum herrscht Dunkelheit über die Völker? Weil die Lichtherrlichkeit Gottes den Tempel verlassen hat. Und man kann praktisch sagen, jetzt kommt etwas Neues. Jetzt folgen die Zeiten der Nationen. Denn jetzt wird Babel gerade um diese Jahrhundertwende ein neues Weltreich und praktisch ein antigöttliches Weltreich. Babel als antigöttliches Weltreich. Und der Prophet Daniel, der ja eben als Zeitgenosse des Jeremia in der babylonischen Gefangenschaft gelebt hat, hat ja von den vier großen Weltreichen die Visionen gehabt, die Welt regieren werden. Antigöttliche Weltreiche, die eben auch Israel unterjochen werden und Israel das Land besetzen werden. Und sagt Daniel ja alles voraus. Er spricht von diesen vier Weltreichen, von Babylonien, dann von dem persischen Weltreich, dann von dem griechischen Weltreich und von dem römischen Weltreich. Das sind die vier Weltreiche. Und dieses vierte Weltreich, das wird sogar in das antichristliche Weltreich übergehen. Das lesen wir dann in Daniel 7. Und das greift Jesus Christus auf in seiner Endzeitrede. Und er spricht da von den Zeiten der Nationen. Zeiten der Nationen bedeutet in Lukas 21, das ist ab Vers 24 bis 27, Zeiten der Nationen bedeutet also, die Nationen beherrschen Israel. Jesus spricht auch davon, dass Jerusalem zertreten wird von den Nationen. Das ist ja auch durch die Römer passiert. Das ist aber auch schon durch die Babylonier passiert, 586 vor Christus, was Jeremia miterleben musste. Also Zeiten der Nationen bedeutet, dass praktisch Israel, ja das abgefallene Israel auch unterjocht wird, unterdrückt wird von den Nationen, dass ja auch die Nationen über Jerusalem herrschen werden. Und nichts anderes erleben wir ja auch in der Gegenwart. Auch in der Gegenwart erleben wir, wie ja immer wieder Israel bedrängt wird von den Völkern und unterdrückt wird und wie man ihnen das Land nicht gönnt, das sie wieder eingenommen haben. Das ist dieser Kampf um Israel und um das Land Israel. In Jeremia 2, Vers 7 lesen wir etwas über den Grund des Gerichtes über Israel und über das Land. In Jeremia Kapitel 2, Vers 7 B heißt es, aber als ihr hineinkamt in das Land Israel, da machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum zum Gräuel. Gott hatte ihnen ein gutes Land gegeben. Durch Josua, der die 12 Stämme Israels in das Land Kanaan hineingeführt hat. Es war ein fruchtbares Land, so lesen wir hier auch in Vers 7. Ein wunderschönes Land. Wer mal nach Israel gefahren ist, was man mal empfehlen kann, ja, der wird dieses herrliche Land kennenlernen. Und die einmal vom Mittelmeer her haben den guten, fruchtbaren Regen, Früh- und Spätregen. Und wenn der Regen nicht fällt, haben sie den Jordan. Also ein gutes, fruchtbares Land. Aber sie haben es unrein gemacht. Durch den Ungehorsam Gott gegenüber, durch den Götzendienst und durch den Abfall von Gott. Und ganz interessant, hier heißt es, sie haben mein Eigentum mir zum Gräuel gemacht. Also wir sehen hier, dass das Land Israel gar nicht Israel gehört. Das ist ganz wichtig. Das gehört Gott. Ja, steht es. Mein Eigentum. Und genau das lesen wir auch in Jesaja Kapitel 8. Da heißt es, dass das Land Israel das Land wessen ist? Immanuels. Jesaja 8. Dieses Land ist Gottes Land. Dieses Land ist das Land Immanuels. Also es gehört Jesus Christus. Und Israel ist praktisch nur Erbe, Verwalter. Gott hat es ihnen geschenkt zur Verwaltung, also als sein Erbe. Aber es ist in Wirklichkeit Gottes eigenes Land, Gottes Eigentum. Und deshalb auch heute diese Kämpfe um dieses Land, um jeden Quadratzentimeter, in Jerusalem. Deshalb diese Kämpfe. Weil es gibt jemanden, der dieses Land sowohl Gott als auch dem Volk Israel wegnehmen will. Das müssen wir einfach sehen. Diese Kämpfe werden in der Zukunft auch noch zunehmen, denn die Zeiten der Nationen sind noch nicht vorbei. Was wir jetzt nur haben in den Zeiten der Nationen, worunter Israel noch immer steht, ist nur so eine Art Interimszeit. Also Interim heißt ja so eine Zwischenzeit. Das ist die Gemeinde. Das ist nur so eine Zwischenzeit in den Zeiten der Nationen. Denn für die Gemeinde ist ja noch einmal die Schechina Gottes, die Lichtherrlichkeit Gottes, für einen Augenblick, für eine kurze Zeit wieder auf die Erde gekommen. In Jesus Christus. Johannes 1, Vers 14. Wie heißt es da? Wir sahen seine Herrlichkeit, da haben wir wieder, im Griechischen Doxa steht für die Lichtherrlichkeit Gottes. Das ist aber so eine Zwischenzeit, das Gemeindezeitalter. Jesus, die Herrlichkeit für ja die Gemeinde Gottes auf der Erde. Aber Israel als Volk steht noch immer unter dieser Auseinandersetzung der Nationen. Und Jesus sagt, die Zeiten der Nationen wird erst dann zu Ende gehen und dass Jerusalem zertreten wird von den Völkern dieser Erde, das wird erst dann aufhören, sagt Jesus in Lukas 21, Vers 27, wenn des Menschensohn wiederkommen wird auf die Erde. Erst dann wird das vollendet sein. Solange wird es noch einen heißen Kampf um das Land geben, um jeden Quadratzentimeter, und auch wird es einen Kampf um Jerusalem geben. Weil es ist auch ein geistlicher Kampf. Es ist nicht einfach ein Kampf um irgendwelche paar Olivenbäume da oder sonst irgendwas oder um ein paar Erdölfelder oder Gasfelder. Es ist ein geistlicher Kampf. Diesen geistlichen Kampf, den beschreibt Daniel in seinem 10. Kapitel seines Buches, dass es ein geistlicher Kampf ist um Israel und um das Land. Also, und das erlebt Jeremia alles mit, diese Auseinandersetzungen. Und diese Zeitenwende. Es ist interessant, nur ganz kurz möchte ich das am Rande betonen, wo diese Lichtherrlichkeit, also 586, die Erde verlässt und also die Zeiten der Nationen beginnen, das babylonische Weltreich, das erste von den vier Weltreichen, also die Welt beherrscht, dann auch Israel beherrscht, dass genau um diese Zeit, wo es so dunkel und finster wird auf der Erde, dass eben auch der Humanismus entstand mit den ersten griechischen Philosophen der Evolutionsgedanke und dass mit den griechischen Philosophen eben auch die Vernunft des Menschen praktisch als letztes Prinzip glorifiziert wird und die Vernunft des Menschen praktisch wieder der letzte Maßstab aller Wissenschaft ist. Ist interessant. Und die Geldwirtschaft entstand auch noch genau um diese Zeit, die die Naturalwirtschaft abgelöst hat. Also der Materialismus kommt in Gang und wird zu einem Mammon bis heute. Das sei nur noch so am Rande notiert, dass das auch gerade in dieser Zeit alles entstanden ist, wo die Zeiten der Nationen beginnen. Jeremia, der Prophet der Zeitenwende, er ist ein Prophet für die Nationen und ein Prophet ist für Israel. Er ist ein Prophet für die Nationen, denn er prophezeit den Untergang Ägyptens voraus und eben auch später den Untergang Babyloniens in den Kapiteln 50 bis 51. Ab Kapitel 43 praktisch haben wir diese Nationenreden von dem Propheten Jeremia, wo er einmal über die Nachbarvölker Israels prophezeit, dann aber auch vor allen Dingen über Ägypten prophezeit und über Babel. Über Ägypten finde ich noch interessant, dass dort in Kapitel 46 zum Beispiel ja einzelne Städtenamen konkret von Gott selbst aufgeführt werden, wie Tachpanches und Memphis, die befinden sich im Nildelta, oder auch Theben und andere Städte, die werden von Gott konkret mit Namen genannt, von Ägypten. Und Gott kündigt durch den Propheten Jeremia eben das Gericht über diese Städte in Ägypten an. Und Gott nennt auch den Grund, nämlich weil sie Götzendienst betreiben. Na, das ist ja interessant. Das ist ja komisch. Also die Nationen, die Völker, die Heiden, die sind doch eh von Gott abgefallen. Also ist doch kein Wunder, dass die Götzendienst betreiben. Also den müsste man doch Entschuldigung aussprechen. Die wissen doch von Gott nicht. Und das ist interessant in Bezug auf Babel, Kapitel 50 bis 51, zwei lange Kapitel über den Untergang Babels und Kapitel 43 und 46 über den Untergang Ägyptens. Diese Nationen, damals Weltmächte, Ägypten, am Ende einer Weltmacht, Babylon, das neue aufsteigende Weltmacht, dass Gott die ganz genau im Auge hat. Und dass sie nicht einfach so ihr Leben dahin leben können, wie sie das gerade für angenehm befinden. Dass sie so drauf losleben, wie sie gerade lustig sind. Das haben sie ja getan. Aber dass Gott ganz genau hinschaut. Jeremia, als der in Ägypten war, sollte er das sogar symbolisch verdeutlichen. Der sollte nach Tachpanches gehen. Das sind ja Namen, die muss man sich zweimal erstmal aussprechen, bevor man die vorne aussprechen kann. Tachpanches im Nildelta, dort sollte Jeremia hingehen. Und der Jeremia, das ist ein ganz interessanter Prophet, der musste ganz viele symbolische Handlungen ausführen. Also der hat nicht nur einfach gepredigt, das hat er manchmal auch. Es gibt so eine Tempelrede zum Beispiel von ihm hier im Buch Jeremia, wo er sich irgendwo hingestellt hat und geredet hat, gesprochen hat. Aber oft musste er ja irgendwelche symbolischen Handlungen ausführen. Von denen werden wir auch an diesen Abenden noch etwas hören, zum Beispiel von guten und schlechten Feigen. Und einmal sollte er seinen Gürtel ganz nach Babel bringen und dort verbuddeln. Auch so eine symbolische Handlung. Ich weiß nicht, ob wir das getan hätten, ganz nach, von Jerusalem ganz nach Babel, Gürtel verstecken und wieder zurückkommen. Aber solche symbolischen Handlungen sollte Jeremia durchführen. Und Jeremia, der ist nach Ägypten verschleppt worden. Das war Gottes Absicht. Der hat seinen Lebensabend im Exil verbracht, unfreiwillig, in Ägypten. Da hat er die letzten Jahre seines Lebens zugebracht. Und da sagt Gott zu ihm, geh nach Tachpanches und da an dem und dem Ort, dort sollst du ein paar Steine vergraben. Und gucken die Leute natürlich, was macht denn der Prophet das schon wieder für so eine symbolische Handlung? Verbuddelt Steine, hat er nichts anderes, Besseres zu tun. Da verbuddelt der Steine und der legt eine Terrasse an. Eine Terrasse. Der soll da kein Haus drauf bauen, sondern Jeremia sollte dann sagen, hier auf diese Steine wird einmal der große babylonische König Nebukadnezar seinen Thron setzen. Das war also so um 580 herum, haben die Ägypter sicher gesagt, also hör mal, das ist ein bisschen weit hergeholt, nicht? Ägypten, die USA, wir haben Waffen, wir sind eine Macht, also der Nebukadnezar, den werden wir sonst wohin schicken, aber der wird niemals hier in unser Land reinkommen. Aber das war Gottes Absicht und das war Gottes Gericht. Und dann geschah das. 568 drang Nebukadnezar mit seinen Truppen in Ägypten ein und kam nach Tachpanches und hat dort seinen Thron hingestellt. Als Zeichen dafür, jetzt regiere ich hier. Das waren ja alles auch symbolische Handlungen. Seinen Thron, die haben die tatsächlich manchmal mit sich herumgeführt, um einfach dann zu zeigen, wenn ich den hier aufstelle, hier bin ich jetzt der Chef, hier bin ich jetzt der König. Das haben die auch in Israel gemacht. Und das hat auch Nebukadnezar 568, das kann man in allen Geschichtsbüchern nachlesen, hat er das ausgeführt. Das fand ich sowieso immer ganz spannend. Ich bin ja so, ich lese Geschichtsbücher wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und das fand ich immer so spannend, wenn ich einen DTV-Atlas oder andere Weltgeschichte gelesen habe, dass da alles drinsteht, was auch in den Königebüchern steht oder bei Daniel oder bei Jeremia, dass sich das alles, was die prophezeit haben, dass sich das auch so erfüllt hat. Daniel zum Beispiel mit Griechenland, Daniel Kapitel 11, dass sich das Wort für Wort, Vers für Vers erfüllt hat, dass man das in der Bibel nachlesen kann und dann schlägt man so eine Weltgeschichte auf und da kann man das auch drin nachlesen. Interessant. Gott hält sein Wort. Das, was Gott sagt, das hält er auch. Und das führt er auch aus. Und wie gesagt, Gott nennt die einzelnen Städte in Ägypten mit Namen. Und das sagt uns Folgendes, dass Gott also hier die einzelnen Städte mit Namen kennt, aufzählt, hier im Jeremia 46, und dass er das Gericht über diese Städte ausspricht und über ganz Ägyptenland und über den Pharao, auch den Pharao Hofra mit Namen nennt. Gott kennt also Ägyptenland. Gott weiß, was dort getrieben wird. Gott kennt die Menschen in den Städten. Ganz genau. Damals wie heute. Das ist so spannend. Das ist so interessant. Dass diese Völker nicht einfach so dahin leben können, wie sie wollen. Dass sie zwar so leben, als wenn es einen Gott nicht gibt. Ja, das tun sie. Und dennoch gibt es ihn, den lebendigen Gott. Und er richtet die Völker. Er hat damals Ägypten gerichtet. Und er hat auch später Babylonien gerichtet. Jeremia 50 bis 51 kann man das alles nachlesen. Ja, und Gott richtet auch heute noch die Völker. Im Römerbrief schreibt Paulus, Kapitel 3 ist das, dass Gott ein Gott der Nationen ist. Also nicht nur ein Gott der Gemeinde Jesu, nicht nur der Gott Israels, er ist auch ein Gott der Nationen. Und wenn auch Gott Gericht ausübt über die Nationen, aber das ja vorher angekündigt hat durch den Propheten Jeremia, dann zeigt das doch auch wieder die Gnade Gottes. Weil wenn ich von einem Gericht weiß, das kommt, ja, dann kann ich mich ja noch vorher ändern, oder? Versteht ihr? Also Gerichtsankündigung verstehen wir vielleicht oft, ja, negativ. So irgendwie, ach, jetzt nicht, ist wieder der zornige Gott am Werk oder so. Das lesen wir auch, diese Gerichtsankündigungen häufig im Prophetenbuch Jeremia. Und Jeremia hätte sich garantiert, das werden wir morgen Abend noch hören, garantiert auch lieber einen anderen Job gewünscht als diesen. Und immer wieder Gericht anzukündigen, ist kein toller Job. Viel schöner von der Gnade und von der Liebe Gottes zu sprechen. Aber das verkennt etwas. Weil selbst im Gericht Gottes, wenn er es vorher ankündigt, steckt ja die Liebe Gottes und die Gnade Gottes. Nämlich die Möglichkeit zur Umkehr. Das gibt er den Ägyptern, das gibt er auch den Babyloniern. Dass Nebukadnezar einmal Buße getan hat und nach seiner Buße den Gott des Himmels allein die Erde gegeben hat, das ist ja passiert. Da sehen wir es. Gott gibt Gnade dem Nebukadnezar. Also Martin Fedder, mit dem ich öfter zusammen bin beim Malachi-Kreis, da hab ich mal gefragt, wo steckt denn jetzt der Nebukadnezar? Ja, vielleicht sehen wir den wieder. Weil wahrscheinlich, wenn man da nachrechnet, dann war das am Ende seines Lebens, wo der Buße getan hat. Also ihr seht, solange es heute heißt und Gott sein Gericht ankündigt, gibt es noch immer die Möglichkeit der Umkehr. Und diese Möglichkeit hat er auch praktisch den Ägyptern gegeben. Diese Möglichkeit hat er auch den Babyloniern gegeben, durch diese Gerichtsankündigungen. Jeremia ist ein Prophet der Nationen, er ist auch ein Prophet für Israel, ganz eindeutig. Hier in Kapitel 2 wird das schon zum Ausdruck gebracht. Und da lese ich mal Vers 13 aus Kapitel 2, wo Gott zu Israel spricht, durch den Propheten Jeremia. Kapitel 2, Vers 13. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde, also eine doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Denn mein Volk tut eine zwiefache, doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind. Also interessant, eine doppelte Sünde. Sonst denkt man immer, die Sünde besteht eben in der Sünde. Aber hier zum Ersten, diese erste Sünde besteht praktisch in dem Abfall, indem sie also Gott den Rücken kehren. Das schon allein ist Sünde, ohne eine Sünde getan zu haben. Die kommt dann ja noch. Also Gott den Rücken zu kehren, zu sagen, heute habe ich für dich keine Zeit. Ist doch wieder so schön, der Surfen im Internet. Muss ja auch mal sein. Die freie Zeit. Morgen habe ich wieder für dich Zeit. Schon allein, wenn wir dem heiligen Gott, der seinen Sohn für uns ans Kreuz genagelt hat, den Rücken zu kehren, sagen, ich habe heute für dich keine Zeit. Das ist schon Abfall von dem lebendigen Gott. Schon eine Sünde. Mein Volk tut eine doppelte Sünde. Die lebendige Quelle verlassen sie. Ja, die lebendige Quelle, das ist Gott selber. Er ist das Wasser des Lebens, der in der Wüste Sinai aus dem Berg Horeb das Wasser des Lebens gespendet hat. Er ist die Quelle des Lebens. Bei ihm gibt es das Leben, das sich wirklich lohnt. Aber Israel verlässt Gott und die suchen woanders das Wasser des Lebens. Das steht in Vers 18. Was hilft's, dass du nach Ägypten ziehst und willst vom Nil trinken und nach Babylonien und willst vom Euphrat trinken? Na sowas, da hat Israel die lebendige Quelle. Gott selber, das Wasser des Lebens. Und sie suchen sich im Nil das Wasser, das oft so stinkig ist, so heiß ist, oft ungenießbar ist. Und im Euphrat suchen sie sich Wasser. Und sie machen sich Zisternen, die rissig sind. Das heißt also, die kein Wasser behalten, die zwar vielleicht für einen ganz kurzen Augenblick etwas Wasser bieten. Für einen kurzen Augenblick uns dieses Wasser des Lebens so um den Mund schmieren. Ich kenne das ja auch, wenn ich im Internet am Surfen bin. Was für Versuchungen es da gibt. Wo mir Wasser angeboten wird. Trink doch mal ein bisschen davon. Hey, ist doch was Schönes, ist was Gutes. Und man merkt ganz genau, das ist alles richtig. Rissig, das hält nicht. Das verführt von Gott weg. Diese rissigen Quellen, die halten das Wasser nicht. Diese Zisterne, die man sich selber gebaut hat, die werden wieder trocken. Und dann hat man wieder Durst nach dem Leben und nach dem Sinn und nach dem lebendigen Gott. Das hält nicht. Ja, jeder kann mal für sich selber überlegen, wo gibt es denn solche rissigen Zisternen in meinem Leben? Was beinhalten diese Zisternen? Wo suche ich denn Lebensglück und Lebenserfüllung und mal so ein bisschen Freude in dieser Welt? Wo suche ich das? Suche ich das bei der lebendigen Quelle? Bei Gott? Suche ich das bei Jesus, der das Wasser des Lebens ist und von dem wir umsonst trinken können? Offenbarung 22? Oder machen wir uns dann und wann auch solche Zisternen, wo wir das Lebensglück, die Lebensfreude suchen? Der Feind Gottes bietet uns solche Zisternen da. In Deutschland genug gibt es davon. Und gerade durch die Medienlandschaft gibt es genug davon. Und da müssen wir auf der Hut sein. Da müssen wir auf der Hut sein. Denn mein Volk tut eine doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Nein, die Zisternen dieser Welt, die bieten zwar vieles an, aber sie geben und können niemals das echte Lebensglück geben, weil es das nur in Jesus Christus gibt. Er ist das Wasser des Lebens, er ist das Leben. Und wenn wir vielleicht hier und da unsere Zisternen gebaut haben und sind traurig darüber, dann können wir das Gott bekennen, dann können wir ihm das sagen. Und darum beten, Herr, zerstöre diese Zisternen wieder in meinem Leben und gib mir neu eine Sehnsucht nach dir, der du die Quelle des Lebens bist und der du die lebendige Quelle bist. Jesus ist das Wasser des Lebens, so hat er es zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt. Jesus ist das Wasser des Lebens, das in das ewige Leben überquillt. Das ist ja das ganz Besondere daran. In Jesus haben wir also eine doppelte Quelle, eine doppelte Lebenserfüllung. Einmal schon hier und jetzt und dann auch in der Ewigkeit. Das ist das Wunderbare. Im Psalm gibt es im Luthertext auch ein schönes Wort. Da heißt es, Gottes Brunnen haben Wasser die Fülle. Die sind nicht rissig und müssen nicht zugestopft werden, sondern die haben Wasser, die Fülle. Und dieses Wasser, das ist ja auch das Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes, das wir haben dürfen. In Jeremia gibt es einen Ausruf, in Jeremia 22, Vers 29, damit möchte ich schließen. Jeremia 22, Vers 29, somit so ein Schlüsselwort von dem Prophetenbuch. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Das ist der Aufruf des Propheten Jeremia. Das ist der Aufruf Gottes. Einmal an Israel, doch vor dem Gericht noch umzukehren zu Gott. Und das ist auch der Aufruf an die Völker, an die Nationen, wovon wir heute Abend gehört haben. Und es gilt auch uns. O Land, 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 höre des Herrn Wort, solange es noch heute heißt, solange es noch zu hören ist. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen nach diesem Wasser des Lebens, nach diesem lebendigen Wort suchen und es nicht finden. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Nehmen wir die Zeit in Anspruch und kehren immer wieder um zu der lebendigen Quelle, zu der Quelle, die Gott selber ist und zu Jesus Christus, der das Wasser des Lebens ist. Und wer dieses Wasser des Lebens in Jesus noch nicht gekostet hat, aber heute Abend angesprochen wurde, kann auch gerne auf uns zukommen, uns ansprechen und wir wollen zusammen beten, dass Jesus Christus in dein Leben hineintritt und dein Leben erneuert. Darum geht es. Es geht um den Ruf Gottes und dass wir diesem Ruf Gottes Folge leisten. Morgen Abend dann also hören wir einiges aus dem vielseitigen Leben des Propheten Jeremia. Das haben wir dann morgen Abend dran. Hiermit möchte ich erst einmal schließen. Bist du noch mit? Ich kann noch mit uns beten. Hast du da noch was anzukündigen? Dann kommst du noch gleich nach vorne. Lass uns noch zum Gebet aufstehen, soweit das möglich ist. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade, für deine Treue, für deine Liebe, aber auch für deine Heiligkeit und deinen Ernst und wie du hier durch den Propheten Jeremia damals geredet hast und auch heute noch redest. Land, 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 höre des Herrn Wort. Es ist dein Wort, Herr. Du redest zu den Völkern, zu Ägypten, zu den Nationen. Du hast zu den Städten Ägyptens geredet und zu den Städten Judas. Und du redest auch zu unseren Städten, auch zu unserem Leben. Heute durch deinen Sohn, Jesus Christus. Und dafür danken wir dir. Ja, und wir danken dir, Herr, dass du immer wieder die Möglichkeit auch zur Umkehr gibst, da, wo wir uns Zisternen gemacht haben und wo wir dann festgestellt haben, sie sind rissig, sie halten nicht, was sie versprechen, Herr, dass wir doch darüber umkehren, dass wir da nicht drin verharren, sondern neu dich suchen, der du das Wasser des Lebens bist und die Quelle des Lebens. Amen.